Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast ist die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos. Ich freue mich, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich auch.
Ganz neu draußen ein neues Album namens Werkzeugkasten. Und dazu passt, Sie haben mal mit Bono in Afrika ein Auto repariert. Wissen also, was man mit so einem Werkzeugkasten in echt anfangen kann?
Nee, ich habe es nicht mit Bono repariert. Ich habe es für ihn repariert.
Ach so, rum sogar?
Also für mich und für ihn und für meinen Mann.
Also Bono konnte es nicht?
Nee, es konnte gar keiner außer mir. Das war auch leider ein Fahrer, der jetzt kein Mechaniker war. Das ist ja jetzt auch nicht so. Also es gibt ja viele Autofahrer, die nicht wissen, was sie machen sollen, wenn der Kühler auf einmal anfängt zu dampfen.
Ich zum Beispiel.
Ja, aber es gibt schon auch viele, die wissen, okay, wenn es da vorne rausdampft, dann gucke ich mal nach, ob der Kühler vielleicht kein Wasser mehr hat. Also ich gehöre zu denen, die das wissen und das habe ich dann einfach gemacht und dann habe ich gesagt, kommt mal was, wer hat noch welche Flasche Wasser und dann habe ich das da reingegossen, dann war auch wieder gut.
Und Ihr Mann Jan-Josef Liefers und Bono haben zugeschaut und waren beeindruckt.
Genau.
Und die wussten es nicht.
Nee, mein Mann war ja schon beeindruckt, schon früher. Die wussten es. Ja, vielleicht haben sie auch nicht lang genug drüber nachgedacht. I don't know. Ich war auf jeden Fall schneller.
Wir sind mit der Emanzipation noch nicht so weit, dass wir über so ein Thema überhaupt noch reden müssen.
Ehrlich gesagt, nee, stimmt.
Ja. Sie haben auch ein Mofa frisiert in Ihrer Jugend.
Habe ich auch gemacht. Mein erstes Mofa. Ich habe natürlich sofort frisiert.
Wir sollten an dieser Stelle erwähnen, das ist illegal, das darf man nicht. Auch damals zu DDR-Zeiten
Kinder
durfte
man
das nicht.
Nach. Ja. Nein, aber heutzutage fährt ja jeder Dritte ein Elektrobike, die sind ja auch alle frisiert.
Und vorher fuhr das wie schnell?
Eigentlich darf das nur 50 fahren und ich habe das so eingerichtet, dass es ist schon auf 75 gekommen.
Wer wusste davon?
Mein Daddy.
Okay, der hat es offenbar erlaubt.
Der hat es mit mir gemacht.
Ihre Töchter sind, glaube ich, 16 und 10, stimmt das?
Und 11.
Und wenn die jetzt ankämen mit frisiertem Mofa, also die Kleine noch nicht, aber die Große?
Ehrlich gesagt, ich habe meiner Großen angeboten, doch jetzt einen Mofa-Führerschein zu machen, weil dann könnte sie besser von A nach B kommen in Berlin. Ne? Mm. Und das hat sie dankend abgelehnt.
Die geht freitags demonstrieren, Fridays for Future und
genau.
Fährt mit Bus und Bahn.
Richtig.
Vorbildlich.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt, dieses Album jetzt rauszubringen?
Toll. Also wirklich so gut. Also ich habe jetzt 2 Jahre dran gearbeitet und es ist seit Ende des letzten Jahres fertig und es war jetzt für mich eine wahnsinnig lange Zeit bis zum 8. März, dem Frauentag, an dem es dann rauskam. Und ich bin jetzt so froh, dass es draußen ist. Ich kann es nicht in Worte fassen.
Im Internet steht, es sei am 7. März veröffentlicht worden. Stimmt gar nicht.
Nee, am 8. März.
Okay, das Internet lügt diesbezüglich.
Das lügt, weil es wird ja eigentlich, es ist ja ein typischer Tag, der Freitag zum Releasen.
Ja.
Und das 8. März war sozusagen, Gott sei Dank, dieses Jahr ein Freitag. Und in Berlin auch ein Feiertag.
Ja.
Leider.
Leider?
Naja, ich hätte schon gerne mehr Platten in Berlin verkauft. An einem Feiertag kann man keine Platte verkaufen.
Ach so, also war es Timing ungünstig?
Nein,
oder?
Ich freue mich schon, dass es ein Feiertag geworden ist. Also ich finde, wir sind ja damit Vorreiter, die Berliner. Klar, uns hat einer gefehlt, aber ehrlich gesagt, ich lebe zwar in einer gleichgestellten Beziehung. Ich würde mal sagen, mein Mann hat jetzt nichts, kein Vor sozusagen, aber ich weiß, dass, also ich finde es einfach ungerecht, dass Frauen immer noch weniger verdienen als Männer in den meisten Berufen. Ich weiß nicht, wie es bei den Radiomoderatoren ist.
Absolut identisch.
Absolut identisch, ja. Okay.
Zumindest bei denen von SWR1 Rheinland-Pfalz. Für andere Sender kann ich nicht sprechen.
Das finde ich gut. Das finde ich gut. Und das ist aber ja nicht der Normalzustand. Von daher finde ich gut, dass der Frauentag jetzt in Berlin ein Feiertag ist und dass mal ein kleiner Hinweis darauf gegeben wird, dass die Frau irgendwie was Besonderes ist auch.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir haben gerade schon reingehört ins neue Album Werkzeugkasten. Und dass das Album am Frauentag erschienen ist, dem 8. März, also passt das auch inhaltlich zum Album, das Thema Frauentag?
Also aus meiner Sicht ist es das Album einer 48-jährigen Frau, die ein bisschen in ihrem Leben rumgewühlt hat und versucht hat, aus Erlebnissen, die für sie für besondere Emotionen gesorgt haben, Konserven zu machen, um die weiterzugeben und möglichst so aufgearbeitet, wie das in einem guten Popsong der Fall ist, dass eben der Zuhörer oder die Zuhörerin andocken kann an diese Gefühle mit seinem Leben sozusagen. Ne? Das hatte ich quasi vor. Und von daher, ich bin eine Frau, ich liebe Frauen, ich bin gerne eine Frau und ich bin auch jemand, der sich für Frauen einsetzt. Und deshalb finde ich das gut.
Es ist eine Premiere, dieses Album mit dieser Form. Mhm. Jetzt sind Sie ja, wie Sie selbst sagten, 48 und natürlich keine Anfängerin, sondern lange Jahre Frontfrau von der Band Silly gewesen. Genau. Haben da auch an den Texten maßgeblich mitgewirkt. Wie war denn jetzt der Unterschied, sozusagen das eigene Anna-Loos-Album textlich zu gestalten im Vergleich zu Silly-Musik, die ja auch ein bisschen zumindest so klingt, als sei da die Stimmführerin wirklich auch diejenige, die was zu erzählen hat von ihrem Leben?
Ja, gute Frage. Also es ist schon so, dass wenn man für Sillies schreibt, das ist eine Band, die bestand schon fast 30 Jahre ohne mich. Ne? Also da ist gar kein Gründungsmitglied mehr dabei momentan. Aber trotzdem ist es eine Band, die Jungs, die damit unterwegs sind, die haben eine lange Geschichte, die haben viele Alben gemacht, die haben für was gestanden. Und man kann jetzt nicht, na klar, habe ich auch für die geschrieben, was mich umgibt sozusagen, ne? Aber auch was sie umgibt. Also ich war sozusagen, ich habe versucht, das Sprachrohr von allen zu sein und gleichzeitig dieser Geschichte dieser Band gerecht zu werden, was keine einfache Aufgabe ist. Und ich habe gleichzeitig dann irgendwann gemerkt, so in mir kam so hoch so eine Art, ja, wie so ein, apropos Frauentag, ein bisschen Emanzipationsgedanke. Also ich hatte Lust, mich mal musikalisch zu emanzipieren. Ich hatte Lust, mal nach meinem Sound zu suchen. Und ich hatte auch Lust, mal ohne diese Geschichte und ohne dass mir alle reinreden, einfach mal zu schreiben, was ich Lust habe.
Wenn Sie sagen, meinen Sound suchen, heißt aber auch natürlich, selber viel mehr mitbestimmen, wie es dann letztendlich soundmäßig auch klingt. Ist es jetzt eine komplette Anna-Loos musikalische Art oder haben Sie dadurch durchaus auch ein paar andere silly, fremde, helfende Hände gehabt?
Nein, also ich habe einen ganz tollen Produzenten gehabt, Mick Schröder. Und der hat mir Gott sei Dank die Chance gegeben, mit den Musikern und auch mit ihm alleine. Ich habe über ein halbes Jahr bei dem Mick Schröder im Studio verbracht und wir haben einfach uns die Zeit genommen, rumzuprobieren. Und natürlich hat der sich auch extrem eingebracht in die Produktion. Klar, er ist der Produzent.
Blick mal nochmal kurz auf Silly zurück. Wenn Sie die freie Auswahl hätten jetzt zwischen Alles Rot und Deine Stärken, beides maßgeblich textlich auch von Ihnen gestaltet, was wäre jetzt so im Nachhinein für Sie vorn?
Für mich ehrlich gesagt Deine Stärken, weil der mich emotional mehr erwischt, vielleicht auch ein bisschen mehr meiner ist. Ich finde, heute ist diese Zeit heute, ne? Silly kommt aus einer Zeit, da konnte man nicht alles sagen. Man musste das alles ein bisschen verstecken, man musste Metaphern entwickeln, man musste zweite Böden einbauen und so. Heute kann man eigentlich alles sagen, was man will, aber es hört keiner mehr zu. Und heute ist die Aufgabe von den Bands und auch von den Künstlern, die Leute zu emotionalisieren, finde ich. Ne? Und ich finde, für mich ist immer am stärksten, was mich kriegt, also was in meinem Bauch geht, was in mein Herz findet und nicht was am gefinkelsten, was am kopflastigsten, wo die Kopfgrätsche am größten ist.
Eindeutiges Plädoyer jetzt für Deine Stärken,
ja,
mit Silly.
Würde ich auch sagen.
Und Anna-Loos.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wir stellen uns mal, Frau Loos, Folgendes vor. Sie stünden vor einem Mehrfamilienhaus im westfälischen Münster und hätten jetzt gerade nichts für die Nacht, hätten die Auswahl für die spontane Übernachtung beim leicht schlampigen Tatortkommissar Thiel oder beim Nachbarn, beim eitlen Gerichtsmediziner Börne, gespielt von ihrem Ehemann Jan-Josef Liefers im Tatort. Für welche Wohnung würden Sie sich für diese, sagen wir mal, Notübernachtung entscheiden?
Ich würde bei Börne einziehen und dann würde ich einen Shampoos aufmachen und sagen, mach dich locker, Börne.
Erleben Sie ihn also tatsächlich als Ehemann komplett anders als wir Fernsehzuschauer von diesem sehr steifen Gerichtsmediziner?
Ja, also der Jan hat da eine Kunstfigur entwickelt und das hat er toll gemacht. Das ist natürlich auch alles in der Zusammenarbeit mit dem Axel Prahl und den federführenden Produzenten, die sich um den Tatort kümmern. Das ist ja jetzt schon eine lange Geschichte. Die machen das viele Jahre. Die haben da so einen Spaßfaktor entwickelt. Die Leute stehen total drauf. Ich glaube, das ist der Tatort mit der höchsten Einschaltquote.
Zu Recht.
Zu Recht, ja. Ich habe noch einen Fan vor mir. Und ich finde es toll. Der Janni ist natürlich ganz anders. Also der, witzigerweise, nachdem der Tatort so die ersten Male lief, hatten die Leute den Eindruck, apropos Schubladendenken, dass der Axel Prahl aus dem Osten kommt und der Jan-Josef, dieser bisschen doch blasierte Typ, aus dem Westen kommt. Ne? In der Realität ist es umgekehrt. Ich fand es witzig, wie das sozusagen diese Schubladen präsentiert hat von den Menschen. Ne? Weil, egal. Also ich finde die Figur toll und nee, die hat nichts mit Janni privat zu tun.
Aber er muss sich kurz vor den Dreharbeiten diesen seltsamen Bart stehen lassen.
Dann. Oh nein, und wir mussten sogar mit diesem Bart heiraten, weil wir haben nämlich an einem drehfreien Wochenende geheiratet, wo ich auch noch mit in diesem Tatort, da habe ich mitgespielt. Pferdeflüsterer oder so hieß der, keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, ist ja auch schon 15 Jahre her, auf jeden Fall hatte er auf allen Hochzeitsfotos hat er halt diesen Burnebart und ich hasse den deshalb. Ich hasse deshalb diesen Burnebart.
Wie lange braucht er dafür?
Nicht lange, eine Woche, anderthalb. Okay.
Und jetzt sind Sie ja selber auch Ermittlerin, Helen Dorn im ZDF regelmäßig am Ermitteln. Gibt es da so eine Art innerehelichen Wettstreit, welcher Krimi besser läuft? Also jetzt nicht von den Zuschauerzahlen, sondern von der Machart oder ähnliches mehr?
Nein, von den Zuschauerzahlen. Also ich bin ja nicht beim Tatort angetreten oder beim Polizeiruf oder so. Und das habe ich bewusst gewählt. Ich habe das Glück gehabt, dass das ZDF mir anstattdessen eine Krimireihe angeboten hat, die sich sozusagen erstmal selber entwickeln muss. Ich mache das jetzt seit 7 Jahren. Wir sind immer noch gefühlt mitten in der Entwicklung. Und es bleibt spannend, aber es ist natürlich nicht unter diesem Aushängeschild Tatort und so. Ne? Ich glaube, man muss schon sich sozusagen in dieser Form, bei diesem Sendeplatz, ohne diesen Stempel Tatort, Polizeiruf, muss man schon ein bisschen mehr sich strecken für den Zuschauer und das versuchen wir und ich finde es super spannend. Nee, es gibt überhaupt keinen Battle bei uns zu Hause. Ist sowieso sinnlos. Der Münster-Tatort schlägt alle.
Den Sie auch dann zusammen mit den beiden Töchtern sonntags um 7:45 gucken?
Wenn er läuft, tatsächlich, ehrlich gesagt, bin ich immer so gespannt, was die wieder verzapft haben, dass ich mir den angucke, sobald er fertig ist. Auch gerne mit Jan Josef zusammen. Okay. Unsere Kinder interessieren sich nicht so für unsere Arbeit. Für die ist das, also die,
peinlich, ne? Oder so, ne?
Ja, peinlich nicht, aber die sagen so, ja, gut. Die sehen das nicht als was Besonderes.
Stimmt aber nicht ganz. Ihre eine Tochter hat mitgespielt beim Video von Werkzeugkasten. Reden wir gleich drüber.
Beide haben mitgespielt.
Beide.
Oh, dann hab also ich nicht bei Werkzeugkasten, zugeschaut. Sondern beim Startschuss hat die andere mitgespielt.
Genau. Ach so, ich wusste es nur von Werkzeugkasten. Hab das eine. Dann muss ich Startschuss nochmal gucken. Und beide stellen wir online bei swr1.de.
Sehr gut.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Das neue Album heißt Werkzeugkasten und wir haben gerade schon drüber geredet. Beide Töchter spielen in Videos mit. Die eine beim Werkzeugkasten, also beim Lied Werkzeugkasten, beim Titelsong, die andere beim Startschuss.
Genau.
Wer kam auf die Idee zu dieser ungewöhnlichen Unterstützung?
Ich. Also ich hatte ein begrenztes Budget an Geld und ich hatte das Problem, ich hatte viel vor. Ich habe natürlich wahnsinnige Ideen gehabt, aber ich musste die Hälfte davon streichen aus finanziellen Gründen. Und was dann übrig blieb, war mir eigentlich relativ klar, dass wenn ich nicht, also ich muss das ganze Geld in das Filmmaterial, in die Location, in das Licht, in die Requisite und so stecken. Und ich hatte einfach kein Geld mehr übrig in meiner Berechnung für Schauspieler und für Castings und um da die Leute zu bezahlen. Dann habe ich gesagt, okay, es gibt ein gutes Catering und gute Laune. Mhm. Und natürlich, wen spricht man da an? Seine Familie und seine Freunde. Und ich habe das genauso gemacht. Und die sind auch alle gekommen. Also jeden, den ich angesprochen habe, der ist vorbeigekommen. Ich brauchte ganz viele Leute bei Startschuss. Ich brauchte eben meine kleine Tochter, weil ich wollte die Geschichte zwischen einem Erwachsenen und einem Kind erzählen. Das musste wirklich klein sein. Deshalb ist es die Kleine geworden. Und ich brauchte die große Tochter mit ihren Freundinnen, die ist dann mit ihren Freundinnen gekommen für Startschuss. In Kaputsch brauchte ich einen schönen Wolfshund, den habe ich vorher kennengelernt. Und die sind ja relativ wild, also das muss man sich ein bisschen anfreunden mit denen. Und den habe ich für ein Foto ja auch auf die Schulter genommen und so, also da musste ich mich ein bisschen reinhängen. Und für hier habe ich natürlich Ernst Stötzner, den Papa von meiner Krimi-Figur, und die wunderbare Angela Winkler, die ich vom Theaterspielen mit ihr kenne, und meinen Mann gewinnen können. Ne? Also ich habe irgendwie alles verbraten, was irgendwie geht.
Also bei Werkzeugkasten spielt die ältere Tochter, glaube ich, mit, oder ist es die jüngere?
Die ältere.
Die ihn aber schreiend ähnlich sieht, oder hat die Maske da so irgendwie mitgeholfen? Ist ja unglaublich.
Nee, die jüngere ist das. Die sieht mir super ähnlich, aber die ältere sieht mir auch ähnlich.
Auch beide noch mit derselben Frisur oder mit der gleichen Frisur?
Na, zwei Perücken.
Ach, das waren Perücken.
Das waren Perücken, klar.
Okay. Ja, was heißt klar? Man sieht es nicht so direkt.
Nee, ich glaube, mein Kind hätte keine Lust, sich die Haare genauso zu schneiden wie ich.
Also es sieht faszinierend aus. Ihre Tochter macht dann auch die Gesangsbewegungen mit, als würde sie singen. Und man muss genau hinschauen, ja, wer ist denn das jetzt? Ist es Anna Loos persönlich oder ist es die Tochter? Ich könnte mir vorstellen, es ist ein Riesenspaß gewesen, das zu drehen und dann noch hinterher zu sehen.
Ja, das war ein Riesenspaß. Ich meine, sie hatte nicht so viel Ausdauer. Sie wollte relativ schnell, hatte sie keinen Bock mehr. Von daher war das für mich als Mutter dann schwierig, aber ich habe dann es einfach so gemacht wie beim Film. Ich habe die ganz schnell abgedreht und dann nach Hause geschickt und den Rest ohne sie gemacht sozusagen.
Mit jetzt 11 und wahrscheinlich damals 10 bei den Dreharbeiten.
Genau.
Verständlich, würde ich sagen.
Ja, genau. Auch richtig, ne?
Apropos Spaß, Sie waren vor ein paar Wochen bei uns im Funkhaus und haben Dinge bei uns aufgenommen in einer wunderbaren Unplugged-Version, nur mit Gitarrist begleitet. Und
Jakob Nebel.
Und wunderbar hat er gespielt. Beim Lied hier ist mir aufgefallen, Sie haben da ganz entspannt gesessen im Studio, haben im Sitzen das aufgenommen und aber ein bisschen mit den Armen gerudert wie Joe Cocker.
Oh ja, interessant. Vielleicht muss ich mich mal aufnehmen.
Meine Frage war, ich habe sie noch nie auf der Bühne live gesehen. Artet das auf der Bühne möglicherweise zu einer größeren Kockerei aus noch?
Könnte auf der Bühne zu einer größeren Kockerei ausarten. Auf der Bühne habe ich ja noch den Sönke Reich mit und noch ein paar andere Musiker, Konrad Oleak und Christian Adameit oder den Jules. Und wenn das Schlagzeug spielt, dann muss ich mir selber nicht so helfen mit dem Rhythmus. Aber in so einer Unplugged-Version, da spielt halt die Gitarre, die ist sehr weit vorne bei mir dann im Sound gewesen. Und den Fuß von Jakob, der sich sozusagen den Rhythmus mit dem Fuß gibt, den höre ich nicht so gut. Und bei mir ist es dann so, ich muss mir dann irgendwie, muss ich in den Flow kommen.
Sagt Anna Loos, die jetzt auch gut sichtbar wäre.
Ich glaube auch, dass das Joe Cocker aus diesem Grund gemacht hat. Ne? Das unterstützt natürlich, also dieses Körperliche unterstützt natürlich das Singen auch. Also diese ganzen Akzente und Phrasierungen, die der macht, das macht er halt alles körperlich.
Man muss an dieser Stelle mal betonen, dass alles, was Joe Cocker gemacht hat, gut war, wie ich finde.
Ja,
yeah,
finde ich auch.
Und hier, die Aufzeichnung bei uns im Funkhaus auch wunderbar gelaufen, läuft jetzt. Anna Loos singt.
Juhu.
Und der Gitarrist Jakob Nebel spielt. Und das ist SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Anna Loos ist Leute-Gast, bekannt als Sängerin, bekannt als Schauspielerin aus diversen TV- und Filmproduktionen und mit einer, wie ich finde, relativ spannenden Geschichte. Dazu gehört, dass sie mit 17 damals rübergemacht haben über Ungarn und Österreich, relativ knapp vor Mauerfall. Als die Mauer tatsächlich ein paar Monate später fiel, haben sie gedacht, naja, blöd gelaufen, war ein bisschen früh?
Nee, also ich hatte da ja schon das Gymnasium begonnen. Also ich hatte quasi den Weg zum Abitur, der mir im Osten nicht möglich war, angefangen.
Warum war der nicht möglich?
Ich bin einfach nicht zugelassen worden. Ich war ein Einzelschüler, ich war ein Mädchen. Ich hatte einen Vater, der hatte vielleicht ein bisschen bisschen mehr Stress mit der Partei als andere, aber hätte ja genauso gut, hätten sie mich auch zum Abitur zulassen können. Ich war jetzt kein besonderer Mensch.
Also war das der Hauptfluchtgrund, unbedingt Abitur machen zu wollen?
Genau, also ich wollte halt auf jeden Fall nicht das machen, was die mir vorgeschrieben haben. Also Hans-Eisler-Uni wäre auch nur eine Alternative gewesen, das ging aber auch nicht.
Schauspielschule, Hans-Eisler.
Nee, Hans-Eisler ist die Musikhochschule.
Ach, Musikhochschule, Entschuldigung.
Ich war ja noch beim klassischen Gesang damals, wollte ich Opernsängerin werden.
Reden wir gleich noch drüber. Und was hätte denn die Staatssicherheit oder sonst wer da irgendwie was zu sagen gehabt hätte? Was hätten die denn gewollt, was sie machen?
Das kann man ziemlich genau sagen, und zwar musste ich zu Berufsberatung und dann war Krippenerzieherin, Physiotherapeutin und Bekleidungsfacharbeiterin, was sozusagen eine Näherin ist. Mhm. Und also medizinische Fachhochschule ist natürlich eine tolle Ausbildung und ich finde auch Krankenschwester, Physiotherapeutin, Krippenerzieherin, alles tolle Berufe, aber es war halt nichts für mich. Also ich habe mich da nicht gesehen und habe gedacht, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, was ich mit meinem Leben anfange. Mache ich nicht. Und dann hatte ich auch wirklich die gehörige Portion Naivität, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Also mit Mut, sage ich immer, hat das nicht so viel zu tun. Das ist eher Wut und Naivität als Mut. Also mutig war das nicht.
Gab es auf der Flucht irgendwann mal die Situation, wo das Ganze hätte scheitern können?
Mehrfach. Also ich habe das aber, hat mir auch nichts ausgemacht. Ich dachte wirklich in meiner naiven Denkweise, wenn die mich kriegen, dann wandere ich 2 Jahre ins Gefängnis und dann kauft mich der Westen frei auch gut.
Was ich fast noch angenehmer naiv finde, ist, dass sie mit 12, glaube ich, vor dem Tor der Brandenburger Oper gestanden haben.
Brandenburg hat keine Oper, aber ein Theater, ein sehr schönes. Und das hatte
schlecht
mehrere.
Vorbereitet, gut.
Macht ja nichts, aber das hatte mehrere Sparten und da gab es eben auch die Sparte Oper. Es gab es damals im Brandenburger Theater. Und es gab eine ganz tolle Opernsängerin, also die mich fasziniert hat. Und das war eine Bulgarin namens Jana Michailova.
Und da sind sie mit ihrem Taschengeld hin und haben die tatsächlich mehr oder weniger überredet,
ihr erstmal ohne Geld. Also ich bin einfach zum Bühnenausgang und habe auf die gewartet, weil ich dachte, das ist meine Gesangslehrerin. Und dann habe ich sie halt angesprochen und gefragt, ob sie mir Unterricht gibt. Und dann hat sie mir gesagt, ja, wir können das ja mal probieren. Hat mir gesagt, was es kostet. Und dann bin ich nach Hause und war total glücklich. Und meine Eltern haben gedacht, irgendwie, was für ein Schwachsinn. Und dann habe ich das aber gemacht. Und irgendwann fingen meine Eltern dann an, mich zu unterstützen auch. Also ich habe mir dann zum Beispiel ein Klavier gewünscht. Und mein Vater hat dann auch ein altes Klavier besorgt und so. Das war eigentlich ganz süß.
Haben ihre Eltern gut gemacht. Und die bulgarische Opernsängerin auch. Haben Sie mit der noch Kontakt irgendwie?
Nee, leider nicht. Also ich wollte die mal besuchen gehen, Jahre nach der Wende. Ne? Also erstmal war ich dann auch in so einer Sturm- und Drangzeit. Ich war dann Abi geschmissen in 13. Schauspielschule und so. Ich hatte da mit mir zu tun. Aber ein paar Jahre später wollte ich sie besuchen. Da ist sie nach Frankfurt gezogen. Und ich habe es auch nicht rausgekriegt, wo. Also
würden Sie noch so ein operesques Geschmetter aus dem Stand hinbekommen?
Nee. Nee, ich glaube nicht.
Versuchen wollen Sie es auch nicht.
Oh nein.
Schade.
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist die wirklich große Freude für alle Hörer, ist, dass ich es nicht versuche.
Sondern zum Beispiel wie beim ersten Mal auf die neue Platte gepackt haben. Die Platte heißt Werkzeugkasten. Und wie beim ersten Mal klingt auch ein bisschen nach Pubertät, zurecht. Also ich habe es noch nicht gehört, das Lied.
Nee, wie beim ersten Mal ist eigentlich ein Liebeslied für meinen Mann.
Für Jan-Josef Liefers, Münsteraner
Leute.
Wir haben schon gesprochen über Ihre DDR-Vergangenheit und Sie haben in vielen Filmen dann auch tatsächlich immer wieder nach der Wende dann auch das DDR-Thema gedreht. Könnte man die These aufstellen, dass wir erst dann mit der Einheit richtig weit sind, wenn wir eigentlich gar keine Schauspieler mit Osterfahrung brauchen, um ein Ost-Thema im Kino darstellen zu können?
Nee, also ich glaube, zum Beispiel nehmen wir mal Weißensee, da hat also wirklich das größte Stasi-Arschloch wurde gespielt, eigentlich von einem Schauspieler, der noch nicht mal im Osten zu Besuch war mit seiner Familie, also ein Westschauspieler mit dem Jörg Hartmann. Der hat dann einfach.
Ach, der auch aus dem Dortmunder Tatort, genau. Glaube ich, bekannt ist, ne?
Ja. Und der hat einfach ganz viel recherchiert. Der hat so viel recherchiert, dass wir uns manchmal totgelacht haben, der Uwe Kockisch, die Katrin Saas und ich, weil wir dachten, ey, der weiß mehr über den Osten als wir.
Mhm. Aber der wirkt auch so, als würde er sich auf sowas sehr akribisch vorbereiten.
Ja, der ist sehr akribisch gewesen. Aber ich glaube, dass diese Grenze in den Köpfen, ne, also dass es das noch gibt, dieses Ost- und Westdenken und Eingeteile, das ist, glaube ich, eine Generationsfrage, weil ich sehe das an meinen Kindern, bei denen gibt es das nicht mehr. Für die ist das, natürlich haben die das im Geschichtsunterricht, natürlich machen die das in der Schule, natürlich sind die interessiert an meinen Storys und natürlich haben die von Opa und Oma und so, die haben so viel Futter, aber für die gibt es diese Grenze nicht. Für die ist nicht Dresden Osten und Hamburg Westen.
Ja, aber die Frage ist ja, Sie leben mit Ihrem Mann Jan-Josef Liefers im Berliner Westen, wenn ich richtig informiert bin. Sind beide aus dem Osten.
Wir wollten aber eigentlich in Potsdam leben, aber wir konnten uns ein Haus in Potsdam leider nicht leisten, weil es einfach zu teuer war.
Unabhängig davon.
Sag's ja nur.
Ja, kann schon sein. Ich kenne die Immobilienpreise nicht. Ich weiß nicht, ob sie West-Berlin von Potsdam so unterscheiden. Also überraschend, dass Potsdam teurer ist als West-Berlin. Ne?
Ja.
Die Frage ist aber, treiben Sie Ihre Töchter beispielsweise im Osten Berlins rum, wo ja doch durchaus noch so viele Mauern in den Köpfen entstehen oder bestehen?
Ja, unsere Töchter treiben sich überall rum. Also die sind sozusagen. Die machen ja auch keinen Unterschied mehr, ne? Also ich meine, tatsächlich sind natürlich für junge Leute Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte, das sind spannende Bezirke, da gibt's tolle Sachen, gibt's Konzerte, Ausstellungen. Und in diesem, sag ich mal, Wilmersdorf, Steglitz, Dahlem, da ist es für Kids also ein bisschen zu langweilig, ne? Also da gehen wir mal mit denen essen, aber ansonsten, ich glaube, ihre Freizeit ohne uns findet dann eher doch in den bisschen hipperen Gegenden statt.
Dieses Jahr wird der Mauerfall 30. Und in den letzten 30 Jahren gab es von blühenden Landschaften und endloser Euphorie und großem Jubel bis hin zu alles Mist, wir sind verraten und verkauft und verschaukelt worden und nicht finanzierbar und so weiter und so fort. Und man müsste die Mauer wieder aufbauen. Also alle möglichen Emotionen. Wie ist denn Ihre Emotion zu diesem Jubiläum?
Also ich finde es ein ganz tolles Jubiläum für mich. Ich hatte eine tolle Kindheit und Jugend. Das lag aber daran, dass ich eine tolle Familie hatte und tolle Freunde. Und ich will die nicht missen, aber ich vermisse nichts ansonsten an diesem Land. Ne? Also ich hatte eine tolle Zeit da, das lag aber nicht am System. Und ich finde es toll, dass es Deutschland vereint ist. Und natürlich geht es nicht ohne Reibereien. Also natürlich geht es nicht ohne, dass es Geld kostet. Und natürlich wollten die Leute im Osten ganz, ganz schnell auch die Westmark. Und natürlich kann man ihnen das nicht vorwerfen. Und natürlich sind es keine, also man kann doch nicht von den Leuten im Osten erwarten, auch sie selber nicht, dass sie einfach nicht nur ein besseres Leben haben wollten. Weil das sind ja alles Menschen, ne? Und ich finde, 30 Jahre sind eine Wahnsinnszeit. Meine Eltern haben die DDR 40 Jahre erlebt. Ich glaube, noch in 10 Jahren, da sind es dann 40 Jahre Osten, 40 Jahre Wiedervereinigung. Vielleicht wird es auch dann ein bisschen besser. Vielleicht braucht es noch diese 10 Jahre, dass das so eine Waage hat. Aber mein Tipp ist, dass es sozusagen ist, wenn es uns nicht mehr gibt, also alle, die das erlebt haben, ob das jetzt von der Westseite ist oder von der Ostseite. Ich glaube, wenn wir weg sind und nur noch unsere Kinder sozusagen übrig, dann wird es einfach nicht mehr da sein, diese Grenze.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Nebenbei auch im Einsatz für zwei höchst unterschiedliche Hilfsorganisationen. Die eine heißt One und kümmert sich um den Kampf gegen vermeidbare Krankheiten. Was heißt das genau und wie bringen Sie
sich
da ein?
Nicht nur auch gegen Armut und so, ne? Mhm. One ist keine Organisation, die Geld sammelt. Also One ist niemand, der sagt, okay, für dieses Projekt hätten wir gern 1000 Euro, spendet bitte, sondern es ist eine Organisation, die sich um politische Lösungen bemüht, die sich vor allen Dingen natürlich um Afrika kümmert. Das ist der Hauptschwerpunkt von One. Da geht es aber nicht nur um die Bekämpfung von Krankheiten, sondern da geht es auch um die Bekämpfung von Armut. Mhm. Es geht um Gesetze, die dem Land ermöglichen, zum Beispiel dieses Transparenzgesetz. Deutschland war eins der Länder, die am meisten auf der Bremse standen von Europa, und da hat One.
Transparenzgesetz heißt genau was?
Ein Transparency-Gesetz. Das bedeutet, wenn in Afrika ist ja sehr reich an Bodenstoffen, mhm, ne? An Rohstoffen, nicht Bodenstoffen. Das hat zum Beispiel so eine Organisation wie One mit durchgekämpft. Wenn die was verkauft haben, dann war das sozusagen, musste das nicht nachgewiesen werden. Wenn man es jetzt mal ganz einfach erklären will, keine Bücher geführt. Aber weder von Afrika, ist ja klar, aber eben auch nicht von außen. Und die Idee war, dass wenn sozusagen jemand wie Europa einkauft in Afrika, wenn die Bodenschätze da rausholen, dann kann ja genauso gut Europa Buch führen. Und dann wissen die Afrikaner, ist das Geld für ihren Staat oder geht es in der Korruption unter, was quasi jahrzehntelang der Fall war. Und dieses Gesetz ist durchgesetzt. Es wurden ganz viele AIDS-Krankenhäuser aufgebaut. Ich habe zum Beispiel eins besucht von einer jungen Ärztin, die in Amerika studiert hat, die von dort kommt. Großes Krankenhaus für Frauen und Kinder, die AIDS-Patienten sind, aufgebaut hat. Also so eine Sache macht One zum Beispiel. Was war das andere? Mein Sterbehospiz?
Ja. Nee, ach so, das wusste ich gar nicht. Aber Cinema for Peace, ein anderes Projekt, unterscheidet sich da deutlich von dem, was One macht?
Ja, Cinema for Peace bin ich eigentlich gar nicht so engagiert. Also da werde ich manchmal eingeladen.
Dann erzählen Sie was vom Sterbehospiz. Klingt fast spannender.
Ja, das ist viel spannender. Das Sterbehospiz heißt Sternbrücke und das ist ein... Wie wir alle wissen, sind Hospize nicht staatlich gefördert, ne? Also das ist natürlich auf...
Ich wusste das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, viele wissen das nicht.
Also das ist so, dass, also wenn jemand einen Hospiz mal trifft, das sind immer Einrichtungen, die Geld brauchen. Es gibt eine Kinderkrankenschwester, die habe ich mal kennengelernt vor... Ich glaube, 12 Jahren, da durfte ich die mal auszeichnen. Ich kannte sie noch gar nicht und habe so ihre Geschichte kennengelernt. Und die hat in einer Kinderintensivstation gearbeitet und hat so viel Verbindung und Kontakt gehabt mit Tod von Kindern, mit todkranken Kindern, aber auch mit den Familien, dass die gesagt hat, ich baue ein Sterbehospiz auf. Das hat die in Hamburg gemacht, bei Hamburg. Und die heißt Frau Nerge. Und die Frau Nerge hat mit aller Kraft, die sie hat, eben dieses Sterbehospiz aufgebaut. Und da die immer Gelder brauchen, ist das sozusagen mein, wenn ich irgendwie Geld einsammle, dann sage ich immer, das kriegen die, ne? Weil One braucht kein Geld, da gibt Bill Gates Geld und da geben die reichsten Leute der Welt Geld. Die versuchen ihr Gewissen etwas leichter zu machen. Aber eben Frau Nerge, die braucht Geld. Und deshalb sammle ich immer Geld ein für Frau Nerge.
SWR 1 Rheinland-Pfalz.
Stimmt das, dass Ihre Band, die Sie denn DDR hatten, in der Sie gesungen haben, Leck mich am Arsch.
Ja, aber ich habe mir den Namen nicht ausgedacht. Ehrlich gesagt, das war eine Punkband und einer meiner besten Kumpel war der Schlagzeuger und der kam aus einer noch fast gut bürgerlicheren Familie als meiner und seine Eltern waren auch echt spießiger als meine und der hat sich sowohl den Namen ausgedacht und der wollte eigentlich auch seine Eltern einfach nur immer mega schocken. Mhm. Also ich glaube, meine fanden es ganz süß, ehrlich gesagt.
War die Band so erfolgreich, dass sie eine gewisse Relevanz hatte?
Nee, gar nicht, null. Also.
War es auch nicht so peinlich für ihre Eltern möglicherweise?
Nee, für meine Eltern war es nicht so peinlich. Aber ich kenne natürlich die Sprüche, die ich jetzt mir selber immer verkneifen muss mit so gehe ich nicht mit dir raus oder so. Mhm. Die kenne ich natürlich gut. Ich sah natürlich ein bisschen...
Kriegen ihre Töchter nicht zu hören wahrscheinlich.
Nee, verkneife ich mir.
Und die sind wahrscheinlich sowieso viel braver als die wilde Mutter.
Nein.
Nein, gut, das freut mich zu hören. Wie ist das, wenn man mit Till Lindemann von Rammstein angelt?
Schön. Ja gut, ich meine, der Till ist ja auch ein Sohn des Ostens. Ich kenne ihn schon ganz lange. Es ist einer der intelligentesten Menschen, die ich kenne. Ich liebe Gespräche mit dem zu führen, weil es einfach ein sehr, ja, wie sagt man, es ist ein sehr intelligenter Mensch, der aber auch sehr künstlerisch ist. Und Angeln ist toll, weil man sitzt auf dem Wasser und redet und man kann aber auch miteinander einfach nicht reden und schweigen. Und das ist auch schön, kann man auch gut mit ihm machen.
Und ganz anderes Thema. Was war oder ist Auslöser Ihres ungewöhnlich klingenden Wunsches, dass Sie irgendwann mal früher sterben als Ihr Ehemann Jan-Josef Liefers?
Also ich habe schon ein paar Beerdigungen erlebt und ich möchte es einfach nicht machen. Ich möchte den Jan-Josef nicht beerdigen. Ich wünsche mir, dass der sich einen Kopf machen muss, wie das alles ist und welche Blumen und welchen Song er spielt. Ich will es nicht machen. Ich möchte einfach auch nicht um ihn trauern. Habe ich keine Lust zu. Ich möchte einfach mit dem leben, bis ich tot bin und dann sterbe ich irgendwann und dann kann er ja um mich trauern. Ist auch wieder ganz schön egoistisch, ich weiß, aber...
Aber okay, ich finde das eine sehr originelle Antwort, eine kurze Antwort auf eine ungewöhnliche Tatsache. Anna Loos, war Leutegassen SWR1 Rheinland-Pfalz. Schön, dass Sie da waren.
Ja, war sehr schön. Danke, dass ich da sein durfte.
Zum Schluss von Leute ist immer Geschenkezeit. Ich greife in den Rucksack und rauskommt etwas, das ich selber ausprobiert habe.
Oha.
Es ist ein Gesellschaftsspiel, das meine Familie und ich auch erst seit kurzem besitzen und was wir noch kein einziges Mal spielen konnten, ohne uns dabei zu streiten.
Was?
Beispielsweise wegen der Regelauslegung oder wegen des taktischen Verhaltens, dass man möglicherweise, wenn man gute Karten hat, das Wasser nicht halten kann und damit zu sehr angibt. Spiel heißt Kuhhandel. Ich hoffe, Sie kennen das nicht.
Ah, nee, kenn ich.
Falls nicht, werden Sie es kennenlernen. Und ich bin sehr gespannt.
Dankeschön.
Sollten wir uns irgendwann wiedersehen, möchte ich gerne wissen, ob Sie das schaffen, mit Ihrer Familie, mit Ihren beiden Töchtern und Ehemann Jan-Josef Liefers spielen zu können, ohne sich zu streiten. Das sind aber sehr unterhaltsame Abende, die man damit haben kann.
Bieten, blöffen und gewinnen. Das klingt ganz nach uns.
Kuhhandel mit Anna Loos als Leutegast in SWR1 Rheinland-Pfalz. Alles Gute, herzlichen Dank.
Dankeschön.
Viel Erfolg fürs neue Album Werkzeugkasten.
Vielen Dank.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.